D-Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Für Juden und Muslime herrscht 2013 Rechtssicherheit. Sie dürfen ihre Söhne unter bestimmten Voraussetzungen rituell beschneiden lassen. Bundestag und Bundesrat haben ein eigens dafür gezimmertes Gesetz noch im Dezember 2012 über die parlamentarischen Hürden gepeitscht. Heftig umstritten wurde dieser in Deutschland schon lange praktizierte Eingriff plötzlich, weil das Landgericht Köln dem im Sommer 2012 einen Riegel vorgeschoben hatte. Es urteilte, dass Beschneidungen aus religiösen Gründen im frühen Kindesalter einer Körperverletzung gleichkämen und somit strafbar seien. Alles für immer geregelt, keine Diskussionen mehr. Wenn Sie unseren Hörsaal heute und morgen verfolgen, wird die Aufregung keineswegs für immer vorbei sein. Die Diskutanten sprechen die Schwächen der nun geltenden Gesetzeslage offen an und einige prophezeien sogar neue Rechtsprobleme, die nun dadurch ausgelöst würden. Der Lehrstuhl für bürgerliches Recht und Rechtstheorie an der Universität Köln hatte am 6. Dezember 2012 Befürworter und Gegner von Beschneidungen zu einer öffentlichen Diskussion eingeladen. Das Thema: Beschneidung, wo liegt die Deutungshoheit über das Kindeswohl im pluralistischen Verfassungsstaat? Es sprachen miteinander die Professoren Wolfram Höfling und Reinhard Merkel, beide Mitglieder im Deutschen Ethikrat. Dr. Gil Yaron, Arzt aus Tel Aviv, sowie der Philosoph Dr. Michael Schmidt-Salomon. Die Gesprächsleitung hatte Professor Dr. Dan Wilsch aus Köln. Er stellt Ihnen die Teilnehmer zunächst noch genauer vor. Dann folgen Kurzreferate, die Diskussion senden wir morgen in unserem zweiten Teil dieses Hörsaals.
Welchen Stellenwert kann, darf und soll Religion im Rahmen einer säkularen Rechtsordnung haben? Wo verlaufen die Grenzen möglicher Toleranz? Müssen sich Juden und Muslime überhaupt auf Sonderrechte berufen? Geht es vielleicht gar nicht darum, Toleranz einzufordern von einer Mehrheitsgesellschaft, deren Mitglieder ihre Identität gänzlich ohne Rückgriff auf religiöse Normen bestimmen oder aber entlang von religiösen Normen ohne Beschneidungsgebot, sondern schlicht und einfach um eine bestimmte Form der Ausübung des elterlichen Sorgerechts? So sieht es offenbar der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes. Das ist der exakte Titel dieses Gesetzes, das gerade diskutiert wird, der eine Beschneidung unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig erklärt, unabhängig von der Art der Gründe, welche die Eltern motivieren zu diesem Eingriff. Um diese Frage soll es heute Abend gehen. Zunächst auf dem Podium, um den unterschiedlichen Perspektiven auf unser Thema gerecht zu werden, ist dabei das Podium in einem doppelten Sinne pluralistisch besetzt. Erstens sollen beide Positionen ausgewogen zur Sprache kommen. Deswegen ist das Podium paritätisch besetzt, mit jeweils zwei befürwortenden und zwei kritischen Stimmen. Und zweitens sollen dabei nicht nur Juristen zu Wort kommen, sondern auch Repräsentanten der Gruppen, die in der Gesellschaft diskutieren. Aus juristischer Sicht, und damit darf ich meine Diskussionsteilnehmer vorstellen, aus juristischer Sicht argumentiert mein Kölner Kollege Professor Wolfram Höfling, der als Mitglied des Deutschen Ethikrates dort die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Beschneidung bejaht hat. Als Leiter der hiesigen Forschungsstelle für das Recht des Gesundheitswesens und studierter Ägyptologe verbindet er rechtliche mit kultureller Expertise, wenn ich so sagen darf. Als Gegenstimme aus dem Ethikrat haben wir den Hamburger Strafrechtler Professor Reinhard Merkel eingeladen, dessen Zeitungsartikeln zum Thema Wellen geschlagen haben und von dem der Spiegel schreibt, jedenfalls kürzlich habe ich das entdeckt, Zitat: 1968 kraulte er bei Olympia, heute schwimmt der Strafrechtler Reinhard Merkel gern gegen den Meinungsstrom. Unser nächster Gast ist Dr. Michael Schmidt-Salomon, er ist Philosoph und Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung und hat als Grundposition einer zeitgemäßen Aufklärung den biblischen 10 Geboten die 10 Angebote des evolutionären Humanismus entgegengesetzt. Er wurde vom Spiegel als Deutschlands Chefatheist bezeichnet. Also der Spiegel beobachtet uns alle irgendwie. Zudem freue ich mich, den israelischen Publizisten und Arzt Dr. Gil Yaron zu begrüßen. Er arbeitet als Nahostkorrespondent für zahlreiche deutsche Tageszeitungen, publiziert aber auch im englischsprachigen Raum. Im Auftrag seiner Familie sollte er seine Schwester von der Notwendigkeit einer Beschneidung ihres Sohnes überzeugen und fand zunächst keine guten Gründe. Jüngst stand er als Vater selbst vor der Frage. Ein kurzes Wort zum Ablauf des Abends. Zunächst wird jeder unserer Redner seine Position in einem 5-minütigen Eingangsstatement umreißen. Im Sinne einer abwechselnden Argumentation soll dies in folgender Reihenfolge geschehen. Erstens wird Dr. Gilia Ronn zu uns sprechen, dann Professor Reinhard Merkel, als drittes Professor Höfling und zum vierten dann Dr. Michael Schmidt-Salomon. Im Anschluss werden wir 45 Minuten auf dem Podium diskutieren, also untereinander, denn es ist eine ausdrückliche Idee der Veranstaltung, eine Brücke zu schlagen zwischen der Universität und der Zivilgesellschaft. Ich weiß nicht, wie sich das Auditorium hier zusammensetzt, aber das war das Konzept. In diesem Sinne darf ich uns allen einen interessanten Abend wünschen. So, und damit würde ich dann tatsächlich zu unserem... Ja, damit würde ich dann tatsächlich zu unserem ersten Redner kommen, Dr. Gilia Ronn, und ich darf das Wort erteilen.
Herr Wiesch, man fragt sich, was man überhaupt noch sagen kann. Das war sehr ausführlich. Also ich befinde mich hier in einer sehr eigenartigen Situation. Etwas, für das ich eigentlich überhaupt nicht wirklich ausgebildet bin. Denn als Journalist, als Berichterstatter aus dem Nahen Osten ist es sehr selten meine Aufgabe, eindeutig eine Meinung zu sagen, wer Recht hat und wer Unrecht hat, sondern meine erste Aufgabe ist, beide Seiten zu verstehen und zu transportieren, damit Sie sie auch verstehen können und Ihre eigene Meinung bilden. Das ist ja eigentlich meine Aufgabe. Ich begann meine Odyssee in der Frage der Beschneidung nicht als Journalist, sondern als Jude, der in einem jüdischen Haus groß geworden ist. Und gerade zum Thema Beschneidung hatte ich am Anfang eine Meinung, eine ganz klare Meinung. Und die Meinung war, natürlich muss jeder Jude beschnitten sein. Das war für mich so selbstverständlich wie für Sie, wenn Sie jeden Morgen den Vorhang aufmachen und erwarten, na, vielleicht in Köln weniger, aber die Sonne zu sehen. Das ist selbstverständlich. Bis diese Grundfeste meiner Überzeugung eines Tages erschüttert wurde durch meine Schwester, eine sehr eigenwillige Person, bis zum heutigen Tag und dafür sehr geschätzt, die sagte, ich werde meine Söhne nicht beschneiden lassen. Das war für uns alle ein Schock. Und wir alle machten uns daran zu versuchen, sie zu überzeugen, dass sie es doch tun soll, weil man das halt so macht. Und meine Aufgabe als Medizinstudent damals, das ist schon eine geraume Zeit her, war die rationalen medizinischen Argumente zu sammeln, um sie davon zu überzeugen. Und da gab es mehrere Dinge, von denen ich völlig überzeugt war, bevor ich wirklich Nachforschung angestellt hatte, wie zum Beispiel, dass es gesünder ist, beschnitten zu sein. Wo ich, um einen langen Forschungsweg für Sie kurz zu machen, letztlich zur Überzeugung kam, dass es ja, es gibt bestimmte Situationen, in denen die Beschneidung indiziert ist. Aber das hängt von vielen Dingen ab. Und es hängt zum Beispiel auch davon ab, wo man wohnt. Ob man in einem Land wohnt, wo gewisse Krankheiten sehr häufig vorkommen, oder bei einem Land wohnt, wo sie sehr selten sind, wie hier in Deutschland. Und dass es medizinisch wirklich keine Indikation gibt dafür, ein Kind zu beschneiden hier in Deutschland, weil es ganz andere, bessere, effektivere Wege gibt, um die Krankheiten, die man verhindern kann mit der Beschneidung, zu verhindern. Und weil die Krankheiten, die man nicht anders verhindern kann, so selten sind, dass es irrsinnig erscheint, sich dafür beschneiden zu lassen. Es wäre genauso, als würde man jeden Autounfall verhindern wollen, indem man das Haus nicht verlässt. Das macht statistisch gesehen relativ wenig Sinn. Zu dieser für mich überraschenden Überzeugung gesellten sich nachher weitere Erkenntnisse. Denn andere Argumentationsstränge in unserer Familiendiskussion waren, meine Schwester davon zu überzeugen, wie kann deine Kinder überhaupt noch Juden sein? Und auch das überraschte mich, man ist auch mit Vorhaut Jude. Vollwertiger Jude. Man kann zur Tora aufgerufen werden, man kann eine Zeugenaussage machen vor einem rabbinischen Richtern, man kann eine andere Jüdin heiraten und seine Kinder, Söhne und Töchter sind auch vollwertige Juden, ohne dass sie ausgegrenzt werden könnten aus der jüdischen Gemeinschaft. Also wofür noch jemand beschneiden? War meine feste Überzeugung. Ich hatte eine klare Sicht. Denn als Mediziner erhielt ich auch die Ausbildung, in der eine der ersten Grundfesten waren, primum non nocere. Als erstes darfst du keinen Schaden zufügen. Du darfst keinen Eingriff vollstrecken oder ausführen, wenn er einen Schaden zufügen könnte, zumal wenn du keinen anderen verhindern kannst durch diesen Eingriff. Das war meine rationale Welt, in der ich lebte, bis ich meine Frau traf. Und noch bevor ich hier einen Heiratsantrag machte übrigens, machte ich ihr klar, wenn wir eines Tages heiraten sollten und einen Sohn haben sollten, der wird nicht beschnitten. Für meine jüdische Frau sehr überraschend, sehr fern. Sie sagte, okay. Und sure enough, sie wurde schwanger. Und auf einmal wurde aus der theoretischen Überzeugung ein wirkliches Dilemma. Denn für sie war es wichtig, dass wir es tun. Und für mich war es wichtig, dass wir es nicht tun. Und die Situation spitzte sich immer mehr so zu, bis im Prinzip fast keine Nacht verging, in der wir nicht diskutierend ins Bett gingen, was mit diesem Kind geschehen würde, das in wenigen Monaten und dann nur noch Wochen und dann nur noch Tagen und dann nur noch Stunden zur Welt kommen würde. Wie kann ich, als jemand, der diesen kleinen, verletzlichen Herzschlag im Bauch meiner geliebten Frau schon liebe, diesem Kind Schaden zufügen? Wie kann ich dem zustimmen? Das würde ich nicht können, darüber war ich mir im Klaren. Ich werde eine lange Geschichte kurz machen für Sie. Wir haben unseren Sohn beschnitten. Warum habe ich dem zugestimmt? Warum habe ich das getan, wogegen ich so lange gepredigt hatte, von dem ich jahrelang überzeugt war, dass ich es niemals tun werde? Es hat viele Gründe. Einer der Gründe war, dass es meiner Frau so wichtig war und dass ich deswegen nochmal zurückgekehrt bin zu den Quellen und nochmal versucht habe zu studieren. Und anstatt den Nutzen zu finden der Beschneidung, versuchte ich zu finden, was ist denn wirklich der Schaden, den ich ihm zufüge. Und ich fand, dass die Gefahr einer Beschneidung, wenn sie denn richtig ausgeführt wird, sehr, sehr gering ist. Beispielsweise geringer als der gesundheitliche Schaden, der einem Kind zugefügt wird, in dessen Elternhaus geraucht wird. Ein Recht, das wir nicht einschränken wollen. Obwohl völlig klar erwiesen ist, dass Passivrauchen für Kinder beispielsweise den Krippentod erhöht. Die Gefahr, ein Kind zu beschneiden, ist weitaus geringer als der Umstand, dass wir auf unseren Autobahnen schneller fahren dürfen als 20 km/h. Wir gefährden tagtäglich unsere Kinder für unsere Werte, für unsere Bequemlichkeit, für unseren Wohlstand. Weil es gewisse Preise gibt, die wir nicht zahlen wollen. Und wir nehmen dafür in Kauf, dass jemand geschädigt wird. Aber nicht nur das. Nicht nur, dass das Risiko gering war, dass ihm etwas Schlimmes passiert. Das hätte mir allein nicht genügt, um diese Entscheidung zu fällen. Eine der Begründungen, die Rabbiner beispielsweise anführen, weshalb die männliche Beschneidung durchgeführt werden sollte, war die Überzeugung, dass jüdische Männer ihren Trieb besser beherrschen könnten, weil sie weniger empfindsam seien an ihrem Glied und deswegen weniger Spaß hätten am Geschlechtsverkehr. Ich denke mir, ich soll etwas tun, damit mein Sohn weniger Spaß hat am Geschlechtsverkehr? Überzeugt mich nicht besonders, etwas zu tun. Auch das, laut neueren wissenschaftlichen Studien, stimmt anscheinend nicht. Obwohl es nie die ultimative Doppelblindstudie geben wird, die vergleicht, ob jemand mit einem, der mit oder ohne Ford aufwächst, mehr oder weniger Spaß am Sex hat. Der Umstand, dass es so widersprüchliche Aussagen gibt von wirklich den wenigen guten Studien dazu, zeigen, dass man in dieser Frage mehrere Positionen einnehmen kann. Es gab auch andere Argumente, die mich ein bisschen mehr überzeugten. Es war beispielsweise ein Gespräch mit einem Freund von mir, der Psychologe ist, und er sagte, diese Beschneidung, die ist gar nicht für deinen Sohn. Die Beschneidung, die wir als Juden vornehmen, ist ein Akt, der vollzogen wird für den Vater, der damit sein Bekenntnis aussagt, dass er sich zugehörig fühlt, weil alle wissen, dass diese Beschneidung dir viel mehr wert tut als deinem Kind. Du unterwirfst dich etwas. Du gibst etwas auf von deinem Individualismus und du wirst Teil eines größeren Ganzen und das tut weh. Und das ist einer der Probleme, die wir im Westen haben, zu verstehen, wie kann ich meinen Individualismus aufgeben für eine andere hehre Idee. Das an sich scheint vielen Deutschen ja schon suspekt. Aber letztlich war es etwas anderes, was mich überzeugte. Der Schaden, den ich verursachen würde durch die Beschneidung, wurde immer theoretischer. Er könnte existieren, aber war theoretisch. Der Schaden, den ich verursacht hätte, indem ich meinen Sohn nicht beschnitten hätte, war sehr konkret. Mein erstes Kind für mich soll ein Zeichen der Eintracht sein, zwischen mir und meiner Frau, ein Zeichen der Eintracht in unserer Familie, ein Zeichen der Liebe. Liebe erfordert Opfer. Zusammenleben erfordert Opfer. Ich sah mich gezwungen dazu, dieses Opfer zu bringen, damit mein Sohn ein Zeichen der Eintracht wird. Aber nur in der Überzeugung, dass primum non nocere zuallererst keinen Schaden zuzufügen, erfüllt bleibt. Das Opfer war meines. Ich würde nie meinen Sohn zu einem Opferlamm machen. Ich lernte in dieser Frage etwas von der israelischen Gesellschaft, in der ich den größten Teil meines Jahres lebe. Israel ist eine Gesellschaft, die aus Einwanderern besteht, aus mehr als 70 verschiedenen Ländern, und dazu kommen noch etwa 20% muslimische Araber und 2% arabische Christen. Jeder von denen hat eine eigene Überzeugung davon, was es bedeutet, demokratisch zu sein, wie ein Staat auszusehen hat, wie man gemeinsam leben soll. Und die Juden, jeder von denen hat eine eigene Überzeugung davon, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Wie kann man das gemeinsam regeln? Nicht, indem man scharfe, klare Linien schafft, sondern indem man ein Konzept erlaubt, das ich konstruktive Ambiguität nenne. Einen Raum zu schaffen, in dem jeder, solange nicht zu großer Schaden zugefügt wird, so leben kann, wie er möchte, wie er es für richtig findet. Wo findet man diese roten Linien? Das ist in gewisser Hinsicht willkürlich und damit muss man leben lernen. Es gibt dafür schlechte Beispiele in Israel, es gibt dafür auch meiner Meinung nach recht erfolgreiche. Ich gebe Ihnen nur ein einziges. Als in den 90er Jahren Juden begannen, aus der ehemaligen Sowjetunion einzuwandern nach Israel, hatten die ein Selbstverständnis von Jude zu sein, das daraus bestand, sie sagten, wir gehören zu einem Volk, nicht zu einer Religion. Und die wollten auf gewisse ihrer Angewohnheiten nicht verzichten, wie beispielsweise Koteletts essen. Die wollten auch weiter in Israel ihre Koteletts essen und deswegen entstanden in israelischen Städten überall unkoschere Metzgereien, sehr zum Unmut der Ultraorthodoxen. Und die liefen sofort zur Knesset und erließen ein Gesetz, das es festlegte, dass fortan auf israelischem Boden keine Schweine gezüchtet werden dürfen. Was macht man in Israel? Man züchtet Schweine auf Holzplattformen. Das ist nicht auf israelischem Boden. Sie sehen hier ein Beispiel konstruktiver Ambiguität. Menschen völlig unterschiedlicher Lebensanschauung können gemeinsam leben, weil sie dasselbe Gesetz unterschiedlich interpretieren können. In homogenen Gesellschaften ist das nicht notwendig. Aber wenn Deutschland ein Staat sein will, in dem unterschiedliche Menschen aus unterschiedlicher Herkunft gemeinsam leben müssen und leben können sollen, dann muss auch hier Platz sein für konstruktive Ambiguität, die Menschen es erlaubt, nach ihren eigenen Traditionen und Werten zu leben, solange primum non nocere gewährleistet ist. Vielen Dank.
Bescheidung, wo liegt die Deutungshoheit über das Kindeswohl im pluralistischen Verfassungsstaat, heißt das Thema bei uns im Hörsaal. Die Kurzreferate werden schon in wenigen Sekunden fortgesetzt.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Deswegen wechseln wir jetzt zur rechten Seite von Ihnen aus gesehen und ich erteile Reinhard Merkel das Wort.
Mir ging allerlei durch den Kopf, als ich jetzt zugehört habe, und mir geht natürlich, seit die Diskussion begonnen hat, eine ganze Menge von unterschiedlichen Aspekten durch den Kopf. Und in den 5 Minuten, die wir eigentlich haben hier, muss man sich... Herr Jaron hat eine Geschichte erzählt, der man gerne zugehört hat, klar. Ich mache das ein bisschen anders. Ich beschränke mich auf eine Handvoll von etwas apodiktisch vorgetragenen Thesen, die wir dann in der Diskussion erörtern können. Ich knüpfe an den zitierten Satz primum non nocere oder nocere, haben Sie gesagt, ich würde nocere sagen, davon hängt aber nichts ab. Und ich nehme die Perspektive sozusagen des Gesetzgebers ein, der sich anzugucken hat, ob das, was da geschieht, dem Einzelnen gegenüber und jedenfalls statistisch der ganzen Menge der beschnittenen oder zu beschneidenden Jungs gegenüber, ein unerlaubtes Risiko ist. Und da muss man allerdings eine Reihe von Dingen in den Blick nehmen. Sie haben ganz recht, Herr Jaron, wenn Sie sagen, die gravierenden Konsequenzen sind selten. Was genau heißt selten und was heißt gravierend? Wir haben allein in Nordrhein-Westfalen in den letzten 3 Jahren 3 durch die Presse gegangene, und in Wahrheit sind es viel mehr gewesen, die nicht durch die Presse gegangen sind, 3 gravierende Schadensfälle als Konsequenz von Beschneidungen. Vor 2 Jahren in Düsseldorf ein Prozess vor dem Zivilgericht durchgeführt. Der Junge hat nach einem zu tiefen Schnitt bei der Beschneidung eine nekrotisierende, dann nekrotisierende Entzündung am Penis bekommen. Ein Drittel des Penis ist amputiert worden. Das Kind wird sein Leben lang mit dieser Verwüstung nicht mehr glücklich werden. Da sind sich alle einig. 150.000 lächerliche Euro Schadensersatz standen zur Debatte vor Gericht. Der Kölner Anlassfall dieser ganzen Diskussion war ein Fall gravierender Konsequenzen. Wenn die Mutter einen Tag später in die Klinik gegangen wäre, so meinem nicht medizinische, aber ganz gut sozusagen belesene Sicht in diesen Dingen sagt, das Kind wäre gestorben. Ein anderer, ebenfalls in Nordrhein-Westfalen, stattgehabter Fall, wo das Kind die Hälfte der Glanzpenis, also der Eichel, verloren hat. Drei Fälle in den letzten 2 Jahren hier in Deutschland. Dutzende von dokumentierten Todesfällen. Selbstverständlich sind die gemessen an der Gesamtzahl der Beschneidungen eine statistisch verschwindend geringe Zahl. Aber man sollte sie nicht ignorieren. Der Gesetzgeber hat zu beurteilen einen nicht indizierten Eingriff und die Frage auch solcher schweren Konsequenzen in den Blick nehmen. Ich führe Ihnen das vor. Stellen Sie sich vor, in irgendeinem anderen Körpereingriff, der nicht indiziert ist, Piercing, kämen solche Fälle vor. Ein einziger Piercing-Fall mit Todesfall, schwer vorzustellen, aber wir stellen es uns mal vor. Bei einem kleinen Kind, das auf Veranlassung der Eltern gepierst worden wird. Auf der Stelle wird das radikal verboten. Und niemand könnte dann hergehen und sagen, schaut euch die 100.000 anderen an, bei denen nichts passiert ist. Ich kürze das ab. Ich habe jetzt von den möglichen gravierenden physiologischen Konsequenzen geredet. Noch gar nicht angesprochen die psychosexuellen Konsequenzen. Und darüber wissen wir viel zu wenig. Wir wissen aber inzwischen genügend aus diversen Studien, um einen Verdacht zu kriegen. Die Vorhaut ist ein hochsensibles erogenes Gewebe. Es wäre seltsam, wenn das schlechterdings konsequenzlos für das sexuelle Erleben bliebe, wenn die vollständig abgeschnitten wird. Und wir haben Studien, 2 große Studien, eine aus Korea, eine aus Amerika, mit Teilnehmern, die vor und nach ihrer Beschneidung sexuelle Erfahrungen hatten, 40%, erstaunlicherweise in beiden Studien, knapp 40% erklären sich unzufrieden mit ihrem neuen Status. Natürlich hat ein Kind, das mit 8 Tagen beschnitten worden ist, keine Vergleichsmöglichkeit. Und sie werden sozusagen bei Männern in der Mitte, im Zenit ihres sexuellen und sonstigen Lebens selten hören, wow, ich fühle mich nicht gut mit meiner Beschneidung. Aber selbst das hören Sie. Natürlich haben wir solche Zeugen in den letzten Wochen und Monaten genügend gehört. Ich mache den Bogen zum Gesetzgeber. Selbstverständlich hat er nicht die unentschiedene Studienlage in medizinischen Streitereien zu klären und aufzulösen. Er hat noch einmal unerlaubte Risiken zu definieren. Und vor dem Hintergrund, dass der Eingriff keinerlei medizinischen Sinn hat, ist das ein hohes, unerlaubtes, eindeutig unerlaubtes Risiko. Jetzt mache ich einen Punkt, hole einmal tief Luft und blicke auf den Hintergrund, der das eigentliche Motiv für den Gesetzgeber gewesen ist, der religiöse. Das ist ein, und zwar der religiöse, jedenfalls im Judentum gekoppelt mit der finstersten Epoche der deutschen Geschichte, die allen jüdischen Belangen selbstverständlich für alle Politiker und alle staatlichen Institutionen in Deutschland ein besonderes Gewicht geben muss. Daran ist nicht zu rütteln. Das ist, und jetzt sage ich das ganz apodiktisch, der eigentliche Grund, warum der Gesetzgeber das jetzt erlauben wird. Nicht etwa, weil er hergeht, und das macht er formell, aber das ist nicht der ehrliche Grund, und sagt, das ist Sache der Eltern, das ist kindeswohlkompatibel, ein solches Risiko auch. Die Zufügung erheblicher Schmerzen mit nicht hinreichender Anästhesie für 8 Tage alte Kinder, die sie nicht vollständig narkotisieren können, weil das zu gefährlich ist. Selbstverständlich würde der Gesetzgeber das nicht erlauben und als Kindeswohl inkompatibel kennzeichnen und durchaus auch mit dem Strafrecht behelligen, wenn es nicht um diesen religiösen Hintergrund ginge. Nun ist das ein gewichtiges Argument. Aber der Gesetzgeber hatte nicht den Mut zu sagen, gut, dazu bekenne ich mich. Ich erlaube es den beiden großen Religionsgemeinschaften. Und dann dürfen die Eltern auch sozusagen nicht religiös sein. Es gibt andere Kriterien, nach denen man die Zugehörigkeit zum Judentum oder zum Islam nachweisen kann. Religiös muss man nicht sein, aber nur denen wird es erlaubt. Das hat er nicht gemacht. Er fürchtet sich natürlich davor, vor dem Einwand auch der Verfassungsrechtler, dass da gesagt wird, das ist ein religiöses Sonderrecht und das ist vor der Verfassung vielleicht nicht bestandskräftig. Also hat er die Motive freigegeben. Jederlei Motiv. Er glaubt zwar, und darauf kommen wir vielleicht noch, mit der Formulierung, auch unter Berücksichtigung ihres besonderen Zwecks dürfe die Beschneidung nicht ausnahmsweise doch gegen das Kindeswohl verstoßen, könne er schäbige und unlautere Motive der Eltern ausfiltern. Das ist eine für einen Rechtstheoretiker wie mich geradezu kindische Illusion. Aber dazu können wir in der Diskussion noch etwas sagen. Er hat es in der Sache freigegeben, die Motivation. Und wozu das führt, ist eigentlich, wenn Sie als Ethiker sozusagen das beobachten, eine Reductio ad absurdum. Ich führe das an einem Beispiel vor, das in der Diskussion gebracht wurde, ursprünglich von dem Strafrechtler, meinem Kollegen und Freund Professor Herzberg aus Bochum, der heute hier sitzt im Auditorium. Nämlich, stellen Sie sich vor, der fundamentalistisch-katholische Vater erwischt seinen Achtjährigen beim Onanieren, hält das für eine Todsünde, das Onanieren, und um ihm das abzugewöhnen, gibt er ihm eine heftige Ohrfeige. Strafbar. Außer Streit. Rechtswidrig und strafbar. Beschließt er demnächst, zu demselben Zweck den Achtjährigen beschneiden zu lassen, dann ebnet ihm das neue Gesetz den Weg. Das ist ein religiöses Motiv und ist schon als religiöses Motiv für das Gesetz sakrosankt. Und die Idee, man könne das rausfiltern als irgendwie schäbig oder sonst was, ist schon deswegen abwegig, weil der Vater auf die Rückfrage, warum wollen Sie den Sohn beschneiden lassen, nichts anderes antworten muss als medizinisch-prophylaktisch. Punkt. Aus. Keine Rückfrage mehr zulässig. Das kann nicht überprüft, das kann nicht korrigiert werden. Das ist eindeutig zulässig, demnächst um ein Kind zu beschneiden. Ich halte das in ethischer Hinsicht, vor dem Hintergrund, den ich nur angedeutet habe, der gravierenden Konsequenzen in einer hinreichend großen Zahl von Fällen, für eine Reductio ad absurdum. 9000 kinderchirurgische Eingriffe sind in einer großen Studie in den USA untersucht worden auf ihre Gründe. 4,7% davon wurden notwendig, um chirurgische Eingriffe mit Anästhesie, um Komplikationen von Beschneidungen zu beheben, sind über 400 Fälle. Das ist genügend, um nochmal abschließend zu bekräftigen, in jedem anderen als diesem besonderen historischen und religiösen Kontext würde der Gesetzgeber das als unerlaubtes Risiko behandeln und verbieten. Schönen Dank.
Ja, vielen Dank, Reinhard Merkel, für diese engagierte Einlassung. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch aus juristischer Sicht nicht unwidersprochen bleibt. Das ist jedenfalls die Hoffnung der Veranstaltung. Und deswegen darf ich den Kollegen Höfling bitten, Stellung zu nehmen.
Vielen Dank, Herr Wietsch. Wenn Herr Jaron uns eine Geschichte erzählt hat, dann hat Herr Merkel uns ein bluttriefendes Drama präsentiert, das zum Teil auch noch absurdes Theater war. Ich will versuchen, es zurückzuführen auf einen normativen und einen dogmatischen Hintergrund. Das ist vielleicht nicht ganz so spannend, aber ich glaube, wenn wir über plurale Rechtswelten sprechen, dann müssen wir das auch versuchen. Herr Wisch hat eingangs gesagt, das Diskussionsfeld ist durch ganz viele Konflikte und Konstellationen geprägt. Ich will mich auf den entscheidenden Punkt beschränken. Die Frage lautet in der Tat, wie weit reicht elterliche Bestimmungsmacht? Und ich verwende diesen Begriff nachdrücklich, denn die Beschneidung ist keine Bagatelle, sie ist ein Übergriff in die körperliche Unversehrtheit und auch für mich keine Selbstverständlichkeit. Die Frage lautet dennoch, wie weit reicht elterliche Bestimmungsmacht über ihre Kinder? Die Antwort darauf, und das mag nun Strafrechtlern gefallen oder nicht, liefert vor allen Dingen das Verfassungsrecht. Und Artikel 6 Absatz 2, wir können vielleicht in der Diskussion gleich auch noch zu den internationalen Vorgaben kommen, aber zunächst gehen wir auf das deutsche Verfassungsrecht, das maßgeblich ist für den deutschen Gesetzgeber. Das liefert darauf eine Antwort im Normprogramm des Artikel 6 Absatz 2 Und da haben wir es nun mit einem ganz spezifischen Dreiecksverhältnis zu tun, dem zwischen Eltern, Kind und dem Staat, dem ein Wächteramt zugewiesen ist. Was oft in der Diskussion verloren geht und auch dem, das muss man einfach sagen, völlig missratenen Urteil hier in Köln misslungen ist, das ist das Verkennen dieser besonderen spezifischen Dreieckskonstellation. In der normalen Diskussion wird das runtergebrochen auf das, was wir als die normale grundrechtliche Dreieckskonstellation haben. Es gibt einen Störer, es gibt ein Opfer, jemand übt seine Freiheit aus und verletzt jemanden anderen. Dann ist es ganz klar, dass der Staat in seiner Schutzverpflichtung sich vor dieses Opfer zu stellen hat, allerdings im Rahmen dessen, was das Übermaßverbot ihm gebietet. Das ist nicht unsere Konstellation und deshalb ist es grottenfalsch, wenn ich das so sagen darf, dass das Kölner Landgericht abwägt, Religionsfreiheit gegen körperliche Unversehrtheit und dann den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz im Blick auf die Freiheitsausübung anwendet. Wer das in meinem ersten Semester in der Abschlussklausur macht, ich sage das schon heute, der kann nicht mit viel Punkten rechnen. Nun ist ausgerechnet ein solches Urteil Auslöser einer solchen Debatte geworden und das ist traurig genug. Wir müssen nämlich sehen, dass dieses spezifische Dreiecksverhältnis ganz spezifisch geschützt ist. Diese besondere Beziehung zwischen Eltern und Kind ist als solche abwehrrechtlich gegenüber dem Staat geschützt. Das ist der entscheidende Punkt und der entscheidende Unterschied. Natürlich, das ist nicht zu bestreiten, in dieser altertümelnden Formulierung des Grundgesetzes, dass die Pflege und Erziehung der Kinder das natürliche Recht, heißt es, und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht ist, das ist ja wunderschönes Deutsch. Trotz dieser altertümlichen Formulierung ist natürlich unübersehbar, dieses Recht ist ein Recht im Interesse der Kinder. Insofern ist es dienendes Grundrecht, fiduziarisches Grundrecht und was man da alles sagt. Aber es bleibt ein Freiheitsrecht. Und ich fand das ganz schön, wie Herr Jaron das erzählt hat. Es geht auch da um die Eltern in der Ausübung dieses Freiheitsrechts. Das ist gewollt, weil die Annahme des Grundgesetzes und solange das da drin steht, ist es so, diejenige ist, dass diese Überzeugung der Eltern von dem Wohl des Kindes der primäre Maßstab sind. Und Eltern, das hat das Bundesverfassungsgericht vielfach entschieden, genießen den Vorrang, die Entscheidungsprärogative über das, was sie ihren Kindern zumuten auf ihrem Lebensweg und wie sie diesen vernünftig zu gestalten haben. Sie haben das Interpretationsprimat über dieses familiale Zusammenleben, über die Lebenswelten und die Leitbilder für diese Lebenswelten, auch ihrer Kinder. Das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, auch wenn das ganz stark religiös geprägt ist, das Grundgesetz kennt keine Prärogative für das Säkulare. Das gibt es nicht. Und deshalb, mit Verlaub, ist es großer Schwachsinn, wenn jetzt die Gruppe der Laizisten in der SPD, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt, gesagt hat, wenn dieses Gesetz kommt, sei es die Anerkennung göttlicher Parallelordnungen. Darum geht es überhaupt nicht in diesem Kontext. Vielleicht kurz was zu den Risiken. Natürlich, die Diskussion ist jetzt auf einmal für viele überraschend in einem Ausmaß ausgebrochen und insbesondere unter deutschen Kinderärzten, dass man sich fragt, was die eigentlich bis zu diesem Urteil des Kölner Landgerichts eigentlich gemacht haben. Es gibt genug deutsche Kinderärzte, die munter Zirkumzisionen durchgeführt haben und auf einmal jetzt ihr Gewissen entdecken. Man fragt sich jetzt, wo kommt das eigentlich her? Ich will diese ganzen Studien nicht bewerten. Eines ist aber sicher. Es gibt großen Streit um den Status dieser Studien, insbesondere was die kinderpsychiatrische Einschätzung von Folgetraumata angeht. Es gibt wahrscheinlich 3 Studien, wirklich valide Studien, die dazu etwas sagen, die wiederum aber jetzt einer Kritik ausgesetzt sind. Das will ich jetzt nicht bewerten. Herr Merkel sagt in der FAZ, darum geht es auch gar nicht, sondern Herr Merkel sagt, der Gesetzgeber hat zu entscheiden, was erlaubte und unerlaubte Risiken sind. Und dazu reichen irgendwie Indizien. Er hat gesagt, um es jetzt nicht falsch zu sagen, dafür reichen glaubhafte Indizien. Das aber, glaube ich, ist ein Beispiel dafür, dass die grundrechtsdogmatische Ausgangslage verkannt wird. Es geht hier um die Frage, wer die Frage des erlaubten Risikos primär zu entscheiden hat. Und in diesem Verhältnis sind es die Eltern, die das zu entscheiden haben. Bis zu einer Grenze, die wir als Kindeswohlmissbrauchsgrenze bezeichnen können. Aber das setzt klar erkennbare Risiken voraus. Und soweit sind wir jedenfalls noch nicht, wenn denn die Voraussetzungen eingehalten werden, die der Deutsche Ethikrat etwa formuliert hat, für eine solche Beschneidung. Ein letztes, und das ist, glaube ich, auch ganz gut zum Ausdruck gekommen in dem, was Herr Jaron gesagt hat, und das schöne Wort der konstruktiven Ambiguität ist so etwas. Die ganzen Vorstellungen, wie gehen wir mit unseren Kindern um, was ist unsere Vorstellung von Kindeswohl, das gründet auf Vorstellung von einem guten Leben. Davon gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Aber soll ausgerechnet ein freiheitlicher Staat dazu berufen sein, den Oberrichter in diesem Erziehungsprogramm zu spielen, zu sagen, was ist noch gute Erziehung und was nicht? Ich glaube, das ist es nicht. Wenn also die Bedingungen erfüllt werden, wir kommen ja vielleicht auf die Gesetzentwürfe noch zu sprechen, die der Deutsche Ethikrat formuliert hat, dann glaube ich, ist mit der Beschneidung die Grenze zu einer erkennbaren Kindeswohlgefährdung mit Sicherheit nicht überschritten. Es fällt also in die Entscheidungskompetenz der Eltern, so etwas zu machen. Ein allerletztes Schlussbemerkung, Herr Wilch, um auf Ihr Thema zurückzukommen. Natürlich kann man sagen, wie kann in einer säkularen Rechtsordnung, wie kann so etwas geschehen? Sind nicht die Menschenrechte, wie Habermas gesagt hat, haben die auch die Funktion, sozusagen detektivistisch zu arbeiten, also zu sensibilisieren für Gefahren, von denen wir Jahrtausende gedacht haben, das ist eigentlich kein Problem. Natürlich, das ist eine wichtige Funktion von Menschenrechten, aber eine andere wichtige Funktion von Menschen- und Grundrechten ist es, ganz unterschiedliche Selbstverständnisse und Entwürfe von Leben in ihren Normprogrammen zu speichern. Das ist die große Chance freiheitlicher Verfassungsordnung. Insbesondere gilt das für die deutsche Grundrechtsordnung. Und ich glaube, die Gegenläufigkeit dieses Programms von Grundrechtsnormen, die bringt diese Debatte, finde ich, schön zum Ausdruck. Nur, sie muss dann auch angemessen gelöst werden. Und ich glaube, ein Verbot der Beschneidung wäre die schlechteste aller denkbaren Lösungen. Danke.
Wunderbar. Ich gebe schon mal ein Zwischenkompliment ans Publikum. Sie klatschen jedenfalls aus meiner Perspektive hier ungefähr gleich laut für ganz unterschiedliche Positionen. Zwei Juristen. Könnten Sie sich ansatzweise vorstellen, was passiert wäre? Ich hätte einen der beiden Herren alleine auf Sie losgelassen. Ja, dann hätte das doch zu Verzerrungen geführt. Unser vierter Redner, unser vierter Präsentator ist Dr. Michael Schmidt-Salomon.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der Knabenbeschneidung handelt es sich, wie ich an anderer Stelle ausführlich dargelegt habe, um einen risikoreichen, schmerzvollen Eingriff, der mit der irreversiblen Amputation eines hochsensiblen, funktional nützlichen Körperteils verbunden ist. Ob sich ein solch massiver Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Kindes legitimieren lässt oder nicht, hängt ganz wesentlich davon ab, wie wir uns in einer etwas grundsätzlicheren Frage positionieren, die man zugespitzt etwa wie folgt formulieren kann. Sind Kinder Leibeigene ihrer Eltern, über die sie frei verfügen können, oder autonome Träger von Grundrechten, deren Interessen vom Staat geschützt sind? Selbstverständlich neigen nur die allerwenigsten Teilnehmer der Beschneidungsdebatte zu einer radikalen Beantwortung dieser Frage. Beschneidungsbefürworter akzeptieren in der Regel, dass der elterlichen Sorge vernünftigerweise durch den Staat Grenzen gesetzt sind, während Kinderrechtler zustimmen, dass die Eltern in der Regel die besten Verwalter der Interessen ihrer Kinder sind, weshalb sich der Staat nur im Notfall in die Erziehung einmischen sollte. Dennoch lassen sich zwischen Beschneidungsbefürwortern und Beschneidungskritikern deutliche Akzentunterschiede feststellen. So argumentieren Verteidiger der Zirkumzision häufig damit, dass das Ritual irgendwie doch Ausdruck der verfassungsmäßig garantierten Religionsfreiheit der Eltern sei. Während Kritiker darauf hinweisen, dass die rituelle Beschneidung gegen die Religionsfreiheit der Kinder verstoße, da sie mit einer lebenslangen Kennzeichnung verbunden ist, die von den Betroffenen mitunter als höchst belastend empfunden wird. Der Kölner Ex-Muslim Ali Utlu hat dies einmal folgendermaßen ausgedrückt, Zitat: Für mich war es im Nachhinein eine Brandmarkung durch die Religion. Als würde man einer Kuh einen Stempel draufdrücken und sagen, du gehörst zu meiner Herde. Würden religiöse Beschneidungen erst in einem Alter stattfinden, in dem die Betroffenen über den Eingriff selbst entscheiden und seine Folgen abschätzen können, so wie das in dem alternativen Gesetzentwurf vorgesehen ist, würden solche Gefühle der Fremdbestimmtheit vermieden werden. Das wäre ein wichtiger Schritt in Richtung größerer individueller Selbstbestimmung und Religionsfreiheit. Doch eben das ist offensichtlich nicht von allen gewollt. Halt mir fest, ein Verbot der medizinisch unnötigen Knabenbeschneidung würde nicht, wie so oft behauptet wird, das Recht auf Religionsfreiheit in Deutschland schwächen, sondern es vielmehr stärken. Schließlich erstreckt sich die Religionsfreiheit der Eltern auf sie selbst als Individuen, nicht aber auf ihre Kinder, die das Recht haben, ihre eigenen religiös-weltanschaulichen Überzeugungen zu entwickeln, unabhängig davon, was die Eltern glauben. Losgelöst davon haben Eltern jedoch zweifellos das Recht, ihre Kinder auf der Basis ihrer eigenen Überzeugungen und Werte zu erziehen. Hier darf sich ein liberaler Rechtsstaat, da gebe ich Ihnen recht, nur einmischen, wenn das Kindeswohl in eindeutiger Weise gefährdet ist. So muss der Staat es wohl oder übel tolerieren, wenn Eltern ihre Kinder in dem längst widerlegten Glauben erziehen, dass die Erde vor wenigen Jahrtausenden erschaffen wurde. Der Staat muss aber eingreifen, wenn solche Eltern unter Berufung auf die Bibel, etwa Sprüche 13,24, ihre Kinder schlagen, um sie bibelgemäß zu erziehen. Denn das elterliche Erziehungsrecht umfasst nun einmal nicht das Recht auf Züchtigung. Was aber, so müssen wir uns fragen, ist eine Ohrfeige im Vergleich zu einer Beschneidung? Nicht nur aufgrund meines Quellenstudiums, sondern auch aufgrund eigener leidvoller Erfahrung kann ich berichten, dass eine Beschneidung um ein Vielfaches schmerzvoller ist als eine gewöhnliche Tracht Prügel. Und auch die langfristigen Konsequenzen, die mit einer Beschneidung verbunden sind, sind in der Regel dramatischer. Insofern haben die Richter des Landgerichts Köln, die die deutsche Beschneidungsdebatte ins Rollen brachten, mit ihrem Urteil nur eine Selbstverständlichkeit betont. Da die elterliche Erziehung dem Kindeswohl dienen muss, kann eine medizinisch unnötige Verletzung der körperlichen Unversehrtheit des Kindes in einem Rechtsstaat nicht legitimiert werden, selbst wenn diese Verletzung mit uralten religiösen Traditionen begründet wird. Ohnehin stellt das Alter einer Tradition keinen plausiblen Grund dar, sie nicht in Frage stellen zu dürfen. Im Gegenteil, je älter solche Traditionen sind, desto notwendiger ist ihre Überprüfung, da sie wahrscheinlich nicht im Einklang mit den Menschenrechten stehen, die erst auf einer sehr viel späteren Stufe der kulturellen Evolution formuliert wurden. Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung spezifischer Kinderrechte noch jüngeren Datums ist als die Formulierung allgemeiner Menschenrechte. Erst vor etwa 40 Jahren begann man in Deutschland damit, Kinder als Rechtssubjekte ernst zu nehmen. Erst seit 1979 werden sie davor geschützt, von Lehrern in der Schule gezüchtigt zu werden. Und erst seit dem Jahr 2000 haben sie Anspruch auf eine gewaltfreie Erziehung in der Familie. Nimmt man diesen Rechtsanspruch beim Wort, gewaltfreie Erziehung in der Familie, sollten medizinisch sinnlose, schmerzvolle, risikoreiche, das Selbstbestimmungsrecht und die körperliche Unversehrtheit verletzende Genitalbeschneidungen obsolet geworden sein, bei Mädchen wie bei Jungen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten den ersten Teil von Beschneidung, wo liegt die Deutungshoheit über das Kindeswohl im pluralistischen Verfassungsstaat. Die Referate hielten die Professoren Wolfram Höfling und Reinhard Merkel, beide Mitglieder im Deutschen Ethikrat, Dr. Gil Yaron, Arzt aus Tel Aviv, sowie der Philosoph Dr. Michael Schmidt-Salomon. Aufzeichnungsdatum war der 6. Dezember 2012 an der Universität Köln. Die Moderationsleitung hatte Professor Dr. Dan Wiltsch.
D-Radio Wissen. Hörsaal.